Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Jetzt hat ja vor wenigen Wochen ein neues Schuljahr begonnen. Also man steht noch ganz am Anfang des Schuljahrs. Ich habe seit März, letzten Freitag, das erste Mal wieder Religion unterrichtet. Ich kann euch sagen, alles ganz anders, wie es vorher gewesen ist, als ich im März das letzte Mal vor einer Klasse stand. Jetzt hat Schuljahr begonnen, aber am Ende des Schuljahrs, da steht ja bekanntlich immer was. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, damals, als ich zur Schule gegangen bin, das war immer so ein ganz aufregender Tag, wenn ein Schuljahr zu Ende gegangen ist, weil dann gab es ja das berühmte, mein Vater hat gesagt, das Klopapier mit Geisterschrift, ja, und da gab es ja immer das Zeugnis, wo man dann schauen konnte, wie man sich benommen hat, welche Leistungen man gebracht hat. Es ist interessant, ganz besonders interessant finde ich es, und das ist ja bis ins Berufsleben noch so, wenn es Arbeitszeugnisse, Zeugnisse von Arbeitgebern gibt, wenn auf dem Zeugnis nicht nur eine Nummer steht, also nicht nur eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, sondern wenn auf dem Zeugnis auch so eine kurze Beurteilung draufsteht. Mal ein Beispiel. Fritzchen war stets bemüht, sich nicht vom Unterricht ablenken zu lassen. Das klingt erstmal ja ganz nett, ganz diplomatisch formuliert. Ihr wisst, was es bedeutet? Ja, also er hat es zwar versucht, aber in Wirklichkeit konnte man ihn immer sofort ablenken. Also es war eigentlich überhaupt nichts leichter, als Fritzchen im Unterricht abzulenken. Aber er war stets bemüht, dieses Verhalten zu ändern. Oder ein anderes Beispiel, da ist Erna, die besucht die 9. Klasse der Schule. Und unter ihrem Zeugnis steht die schriftliche Ergänzung, ja, Ernas Verhalten entsprach ihrer Altersstufe. Idee, was es heißt? Also, das Mädel, das war im höchsten Maße pubertär und zickig und benahm sich daneben, wo es nur ging. Aber natürlich viel schöner ausgedruckt, entsprach ihrer Altersstufe, wie sie sich benommen hat. Das ist ja irgendwie sowas, wir werden ja eigentlich immer ständig beurteilt. Das ganze Leben, irgendwie besteht das ja raus, das ganze Leben, dass wir irgendwie beurteilt werden, dass wir bewertet werden, dass wir gerichtet werden, das fängt im Kindergarten ja schon an. Wird man danach beurteilt, ob man die Fähigkeiten hat, in der Schule aufmerksam mitzuarbeiten, ob man die Reife für die Schule hat. Aber auch im Arbeitsleben, da gehören diese Bewertungen ja immer mit dazu. Meine Kindergartenleitung in Triedorf, die hatte wie so eine Scheibe, da konnte man schauen, was da eingegeben war, da hat man die getreten, die Scheibe hat dann verraten, was der Satz wirklich bedeutet hat. Jetzt kann man sich natürlich aufregen, ja. Man kann sich aufregen, dass man ständig überall bewertet wird, kann sich über diesen Leistungsdruck aufregen, der in unserer Gesellschaft herrscht. Aber es gehört dazu und ob uns das jetzt passt oder ob es uns nicht passt. Aber es gibt eine Frage im ganz ähnlichen Zusammenhang. Was kommt nach dem Tod? Wenn man Deutschland mal so in der Gesellschaft fragen würde, mal so rumgehen würde, was denkt er denn? Ja, da wird man alles hören, da wird man gesagt bekommen von, dann ist alles aus. Wir lösen uns in Nirvana auf, wir werden wiedergeboren. Manche Extremisten werden sagen, da warten dann 77 Jungfrauen auf die Märtyrer. Da ist alles dabei, wenn man diese Frage stellt. Wenn man so einen durchschnittlich christlich sozialisierten religiösen Deutschen fragt, der aber keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat, von dem wird man wahrscheinlich immer wieder hören, ja, komm, ich bin doch eigentlich kein so schlechter Mensch. Da gibt's doch viel schlechtere Menschen als mich. Irgendwie wird's schon reichen. Fragt man sich natürlich gleich, für was soll's denn reichen, ja? Wahrscheinlich meint er, wird schon für den Himmel reichen. Also der gute deutsche Gedanke, dass wir beurteilt, gerichtet werden, da steckt da noch voll drin. Wie geht's dir denn damit? Heute Morgen hier im Gottesdienst, daheim vor YouTube mit dem Gedanken, dich einmal für dein Leben vor Gott verantworten zu müssen? Wie geht's dir mit dem Gedanken, Rechenschaft ablegen zu müssen über jedes Wort, jeden Gedanken, jede Tat? Und wie geht's dir damit, dass dann ein Urteil kommt, das darüber entscheiden wird, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Ich bin ganz ehrlich, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich so mein eigenes Leben mal überblicke, ja, mir gefällt der Gedanke überhaupt nicht. Ich glaube an Jesus Christus, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, das Alte zählt nicht mehr, meine Beziehung zu Gott, die hat er am Kreuz wiederhergestellt und so brauche ich ja auch kein Gericht mehr zu fürchten, ist doch alles klar. Aber wenn man mal so einen Blick in die Bibel wirft, so einfach ist das vielleicht gar nicht. Weil die Bibel, die spricht an mehreren Stellen davon, dass auch die Jünger Jesu Rechenschaft ablegen werden müssen. Denkt mal an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da steckt das ganz deutlich drin. Und damit wir uns in dem Zusammenhang nicht aufs Hörensagen verlassen möchten, möchte ich euch gern den Predigttext vorlesen, der heute für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Das sind Worte des Apostels Paulus an die Korinther im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel. Ich habe noch ein paar Verse dazugenommen, die eigentlich nicht mehr zum Predigttext für heute dazugehört haben. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Jesus Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemand aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wenn man diesen Text so liest, ich würde es mal so ganz grob zusammenfassen, in diesem Text geht es um Werke. Vielleicht erschreckt jetzt der eine oder andere protestantische Christ, Werke ist ja so ein Thema, die Werkgerechtigkeit, die haben wir ja überwunden. Wir wissen ja, allein der Glaube an Christus, der macht uns gerecht. Aber für Paulus, das scheint auch das Werk eine Bedeutung zu haben. Ich möchte gern heute Morgen mit euch so ein bisschen genauer in diesen Predigttext aus dem 1. Korintherbrief reinschauen und möchte als ersten Punkt meiner Predigt darüber sprechen, Gott macht's und wir. Zu Beginn, da regt sich Paulus ganz tierisch über die Unmündigkeit der Christen in Korinth auf. Ich mag den Korintherbrief so gern, weil man da merkt, dass auch die Christen in der ersten Gemeinde, das waren keine Überflieger, ja, das waren keine großen Superhelden, das waren sündige Menschen, die durch Christus gerechtfertigt sind, das waren Menschen so wie du und ich. In Korinth, da passieren wirklich ja die heftigsten Dinge. Und wenn man da mal so reinschaut, schaut man in den Korintherbrief rein. Eigentlich kann man da nur mit dem Kopf schütteln, was da alles berichtet wird. Da sind Christen, die haben Streitigkeiten untereinander. Und diese Streitigkeiten, die tragen sie vor heidnischen Richtern aus. Oder ganz bekannt, der Streit um das Abendmahl in Korinth. Da waren die Reichen, die Wohlhabenden, die für sich haben arbeiten lassen, also die nicht mehr selber arbeiten mussten, ja. Und die haben sich schon vor der Abendmahlsfeier hingesetzt, haben sich in Wanst vollgeschlagen und haben dazu noch schön Wein reingeschüttet, dass sie schon so hackedicht gewesen sind, besoffen waren, wenn die restliche Gemeinde dann kam, die noch arbeiten musste. Oder da ist ein Mann in der Gemeinde, der beginnt eine Affäre mit seiner Stiefmutter. Also in Korinth, da scheint eigentlich überhaupt nichts zu stimmen. Das ist schön, das griechische Wort Korinthistei, das bedeutet Unzucht treiben. Ja? Also Korinth, Hafenstadt, da war ganz schön was los. In unserem Abschnitt, da geht es darum, dass sich in Korinth anscheinend verschiedene Lager gebildet haben. Das sind die einen, die haben sich darauf berufen, dass sie zur Schule des Paulus gehören. Da war eine andere Gruppe in der Gemeinde, die hat sich auf das Lager von Apollos gestützt, einem anderen Missionar. Und diese Lager, die hatten anscheinend in manchen Dingen eine ganz unterschiedliche Sichtweise. Diese Personen, die andere Menschen im Glauben geprägt hatten. Und sie haben sich dann am Ende nur noch mit diesen einzelnen Personen identifiziert. Und Paulus sagt jetzt, nee Leute, das ist ein absolutes Graus. Und er geht in seinem ersten Korintherbrief genau gegen diese falsche Sichtweise vor. Als erstes stellt er klar, wessen Arbeitsfeld die Gemeinde Gottes überhaupt ist. Und das ist für ihn ganz eindeutig im 9. Vers, da sagt er, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Es ist ganz klar, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinde entsteht, dass sie besteht, dass sie wächst. Das ist Gottes Arbeit. Das ist seine Aufgabe, weil die Gemeinde Gott gehört. Unsere Gemeinde hier in Obertshausen, die gehört nicht mir als hauptamtlichem Pfarrer, die gehört nicht Cornelia, die gehört nicht dem Kirchenvorstand und die gehört auch nicht der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Diese Gemeinde, sie gehört Gott. Es ist die Gemeinde seines Sohnes, Jesus Christus. In seinem Besitz ist diese Gemeinde. Und weil die Gemeinde keinem Menschen und keiner Institution gehört, ist auch kein Mensch dafür verantwortlich, ob die Gemeinde wächst oder nicht. Das liegt allein bei Gott. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Auf wen kommt es denn nun an? Auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Könnte es das vielleicht auch bei uns geben, dass sich so Gruppierungen gebildet haben? Mir ist bewusst, dass man als hauptamtlicher, aber auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter ganz große Chancen hat, Menschen zu Christus zu führen und dass man sie damit auch ein Stück weit im Glauben prägt. Aber ganz problematisch, und wo Paulus sagt, es ist ein No-Go, das geht gar nicht, wenn sich Gruppen dann nur zu bestimmten Personen zuordnen und vergessen, dass wir alle trotz unterschiedlicher Prägung die eine Gemeinde in Obertshausen sind, die Jesus Christus gehört und sonst niemanden. Ich habe schon davon gehört, dass es Pfarrer gibt, die, wenn sie krank sind, dann keine Vertretung für den Gottesdienst suchen, sondern den Gottesdienst ganz einfach ausfallen lassen. Mit der Begründung, ja, die wollen doch nur mich hören, die wollen doch gar keinen anderen hören, der die Predigt hält. Kann man drüber lachen, ja, aber das ist eigentlich ein ganz großes Problem, wenn sowas passiert. Weil daran ereignet sich genau sowas, wie der Apostel Paulus im Predigttext, was er gegen ankämpft. Als Gemeinde in Obertshausen dürfen wir mitnehmen, diese Gemeinde, sie gehört Gott. Es ist sein Job, Wachstum zu schenken. Es ist seine Aufgabe, Menschen zum Leben mit ihm zu bewegen. Allerdings hat uns Gott als seine Mitarbeiter den Auftrag gegeben, dass wir unsere Gemeinde auch attraktiv gestalten sollen. Ich glaube, das ist so ein Dreiklang. Es sind Äußerlichkeiten. Fühlt man sich bei uns wohl? Kommt man gerne hier in die Kirche? Kommt man gerne ins Foyer hinein? Das ist sicher nicht unwichtig. Aber ganz wichtig ist, wird denn hier wirklich biblische Lehre vertreten? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben Angst davor, die absoluten Forderungen Gottes auch deutlich zu formulieren. Ich glaube, dass es nur einen Gott, ich glaube daran, dass es nur eine Wahrheit gibt. Ich glaube daran, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, gerettet zu werden. Ich glaube daran, dass die Ehe eine gute Idee Gottes ist und dass man keine anderen Formen an ihr messen kann. Ich glaube daran, dass Gottes Gebote gut sind und dass er als Herr das Recht hat, auch Dinge von seinen Kindern einzufordern. Haben wir den Mut, das vor anderen zu vertreten, uns nicht der Welt, den Zeitgeist anzupassen, vielleicht aus der Angst, dass man andere Menschen damit verschrecken könnte? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sich Menschen darüber freuen, wenn man eine klare Position vertritt und sich nicht ständig anpasst, wie es vielleicht gerade mal in Mode ist. Eine zweite Frage, die sich mir aus dem Predigttext ergeben hat, ist die Frage nach dem Gericht. Wenn ihr euch erinnert, Gericht, das kommt dort in diesem Predigttext ziemlich deutlich vor. Und Paulus, der führt eigentlich seinen Gedanken ziemlich logisch weiter. Er stellt fest, dass die Arbeit der einzelnen Christen unterschiedliche Qualität hat. Und diese Qualität wird sich im Gericht erweisen. Dort wird sich zeigen, wie gut man seine Aufgabe gemacht hat. Das, was wir hier auf der Erde für Gott tun, das wird bewertet werden. Eine Sache möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar machen. Und Paulus macht das im Prinzip auch ganz klar am Ende seiner Argumentation. Ich will es am Anfang stellen. Es geht in dem Gericht, über das Paulus hier spricht, nur um unsere Werke. Es geht um das, was wir für Christus getan haben. Es geht hier nicht mehr um unser Heil. Es geht nicht mehr darum, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und es geht nicht mehr um unsere Stellung zu Gott. Weil Jesus, der sagt das ganz deutlich und das will ich dir heute Morgen auch nochmal direkt zusprechen. Er sagt ganz deutlich, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm vertraust, da ist diese Frage, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Diese Frage ist dann ein für alle Mal entschieden. Wenn du dann irgendwann mal Zweifel dran bekommen solltest, wenn der Feind dir so Anfechtung einflößt, ja, dann sag ihm Gottes Wort entgegen. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird sein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Unser Text hier sagt, dass zwar unsere Werke gut genug sein können, um zu bestehen, aber niemals unser Leben. Du kannst nie gut genug sein, um aus eigener Kraft an deiner Erlösung mitzuwirken. Das geht nur, weil du eben nicht gerichtet wirst, weil Jesus den Urteilsspruch, der dir gegolten hat, weil er den am Kreuz auf sich genommen hat. Wenn es um dein Heil geht, wenn es darum geht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, wirst du nicht gerichtet werden, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wohl aber deine Werke für Gott und deine Sache. Wenn es um unsere Mitarbeit an Gottes Sache geht, dann werden wir beurteilt. Und das sagt Paulus ganz deutlich. Da wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Und um das plastisch darzustellen, nimmt Paulus das Bild des Baues. Mit unseren Taten, mit unseren Werken, mit unserem Leben bauen wir unser Haus, das dann die Gesamtheit unserer Mitarbeit darstellt. Und dieses Haus, das kann aus unterschiedlichem Material bestehen. Paulus, der nennt als Beispiel Gold, Silber, Edelsteine, Heu und Stroh. Und das Prüfmittel, sagt er, das Gott verwendet, ist das Feuer. Das ist eine gute Tradition schon im Alten Testament. Auch da wird der Tag des Herrn, das Gericht, ganz oft mit Feuer beschrieben. Und jeder, der weiß, dass verschiedene Materialien unterschiedlich brennbar sind, besteht ein Haus vor allem aus Stroh, dann brennt das ganz schnell und lichterloh. Ein Haus aus Steinen, aus Gold, ist da schon etwas beständiger. Kennt ihr die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen und vom bösen Wolf? Also, damals, als ich Kind war, hatte ich so ein Märchenbuch gehabt, da habe ich dann immer von meinen Eltern vorgelesen bekommen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, diese Geschichte stand drin, ich habe die wahnsinnig gern gehört, kann mich auch noch an die Bilder in diesem Buch erinnern. Also da ist die alte Schweinchenmama, die hat drei kleine Schweinchen. Und irgendwann sagt sie so diesen kleinen Schweinchen, so, es ist jetzt Zeit, dass ihr auszieht, dass ihr Flügge werdet, dass ihr auf eigenen Beinen steht. Das machen die drei kleinen Schweinchen, ziehen aus, bauen ihre eigenen Häuser. Das eine Schweinchen wählt als Material Stroh, baut sich so ein schönes Strohhaus zurecht. Sicher vielleicht einfacher beim Bau, hat nicht so ein Gewicht. Dann ist das zweite Schweinchen, das wählt Holz für den Bau seines Hauses. Schon eine Nummer stabiler als das Stroh, aber auch kein sehr festes Material. Und das dritte kleine Schweinchen, das baut sein Haus aus festem, massivem Stein. Dann kommt der böse Wolf und will die drei kleinen Schweinchen fressen. stellt sich vor die Häuser der kleinen Schweinchen und ruft da seinen berühmten Spruch: Ich werde strampeln und trampeln, ich werde husten und pusten und dir dein Haus zusammenpusten. Das Haus aus Stroh ist ganz schnell vom Wolf kaputt geblasen. Das Schweinchen aus dem Strohhaus rettet sich in das Holzhaus seines Bruders. Auch da bläst der Wolf dagegen, es ist ein bisschen schwerer, aber auch dieses Haus, das stürzt zusammen. Die beiden obdachlosen Schweinchen, die können sich gerade noch in das Haus ihres dritten Bruders flüchten. Also der, der das Haus aus Stein gebaut hat. Doch da kommt der böse Wolf und pustet gegen das Bauwerk. Und was passiert? Gar nichts. Das Haus steht fest. Das Haus ist aus gutem Material gebaut. Die drei kleinen Schweinchen sind gerettet. Der böse Wolf beißt sich die Zähne aus und im Original der Geschichte landet er dann im kochenden Wasser. Die Häuser, die aus falschem Material gebaut sind, die taugen nichts. Es ist besser, wenn man solide, wenn man ordentlich baut. Es hat keine Auswirkung auf unser Heil, natürlich. Aber unsere Werke, da will uns Paulus dran erinnern, die sollen eine gute Qualität haben. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Es hat keine Konsequenzen für unser Heil, dafür, wo wir die Ewigkeit verbringen. Was eine Erinnerung an uns. Lasst uns in unserem Leben als Nachfolger von Jesus Christus mit guten Materialien bauen. Lasst uns das nicht aus Angst tun, nicht aus Angst vor Gott, sondern lasst uns das tun, weil wir den lieben dürfen, der uns zuerst geliebt hat. Weil wir den lieben dürfen, der uns seine Liebe am Kreuz gezeigt hat. Weil wir den lieben dürfen, der uns diese Liebe schenkt, der sie uns bedingungslos schenkt. Weil er uns diese Liebe bedingungslos schenkt, dürfen wir mit guten Materialien in unserem Leben bauen. Wir Christen haben große Aufgaben in dieser Welt von Gott übertragen bekommen. Geht hin in alle Welt, macht zu meinen Jüngern alle Völker. Er will uns als Mitarbeiter haben, Mitarbeiter in seinem Reich. Und dazu hat er uns alle mit Gaben ausgestattet. Und wir sind dafür verantwortlich, wie wir unsere Arbeit machen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Das überlässt er unserer Freiheit. Wir dürfen lieben. Wir dürfen eine einladende Gemeinde bauen. Wir dürfen klare Worte finden. Wir dürfen missionarisch leben. Den anderen achten, lieben, in Worten, Werken, was vielleicht manchmal am schwersten ist, auch in Gedanken. Und am Ende, da wird es ein Gericht geben. Und Gott wird sich das anschauen, was wir mit seinen anvertrauten Talenten gemacht haben. Wie wir die Aufgabe erledigt haben, die er uns aufgetragen hat. Der Gedanke, der soll uns keine Angst machen. Aber er soll uns vor Augen stellen, wie wichtig es für Gott ist. Wie wichtig es für uns ist. Soll uns anspornen, unsere Aufgabe so gut wie möglich zu vollbringen. Es sollte uns klar sein, dass Mitarbeit in Gottes Reich, dass dieser Einsatz für die Sache Gottes keine Kann-Option ist, sondern selbstverständlich ist, dass wir seine Mitarbeiter sind. In der Gemeinde, in unseren Familien, dass wir da einen Auftrag haben. Und deshalb die mahnenden, auch die aufbauenden Worte an diesem Sonntag. Lasst uns deshalb nur die besten Materialien für diesen Bau verwenden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.